Vater, wir laden dich ein, hier zu sein, dass du in unsere Herzen kommst und dass du sie stark machst, dass wir gestärkt werden und in die Woche gut gehen können mit Mut und Zuversicht. Und Herr, das machst du mit deinem Wort, das können wir in deiner Bibel lesen, in der Bibel lesen. Und danke dafür, dass wir die haben und dass wir das auch im Gottesdienst feiern können. Du bist hier, hab Dank dafür. Amen. Die Überschrift meiner Predigt heißt, hab Vertrauen, ich bin es. Und am Ende der Predigt löse ich das auf, warum ich gerade diesen Satz genommen habe. Hab Vertrauen, ich bin es. Hat das letzte Woche schon mal jemand zu euch gesagt? Hab Vertrauen, ich bin's doch. Oder habt ihr das zu jemandem gesagt? Hab Vertrauen, ich bin's doch. Vertrauen bedeutet jemandem glauben, der kann das. Und der tut das. Der sagt das nicht nur, der tut das auch. Das ist wie bei meinem Augenarzt, wenn er mich behandelt, oder beim Arzt, dass ich dem glaube und ihm Vertrauen schenke, dass er mich gut behandelt. Oder wie bei Lehrern in der Schule, dass sie die Kinder gut behandeln, ihnen helfen. Oder bei der Arbeit einem Kollegen, der eine Aufgabe übernommen hat. Hab Vertrauen. Ich habe Vertrauen zu dir. Ich glaube, du kannst das. Vertrauen hat man, Vertrauen erlebt man. Und wir haben es gerade in der Textlesung gehört aus Matthäus 14 von Jesus. Jesus war auf einem Berg gewesen, vorher auch schon mal, weil er erfahren hatte, dass Johannes der Täufer gestorben war. Und er war sehr, sehr traurig. Und seine Art, damit umzugehen, war, er zieht sich zurück, er wollte alleine sein. Und dann kam aber das Volk und suchte ihn. Und er hatte Mitleid mit dem Volk und heilte die Kranken. Und dann kamen die 5 Brote und 2 Fische. Mehr als 5000 wurden satt. Das war die Vorgeschichte. Und dann schickt Jesus seine Jünger weg, das Volk weg, und er ging wieder auf den Berg, um alleine zu sein. Und wie wir eben gehört haben, kam er nachts im schweren Seegang. Und dass die Jünger ihn gesehen haben und der Petrus ganz mutig sein wollte und Jesus sie beruhigt hat und hat gesagt, hab Vertrauen, ich bin es. Hab Vertrauen, ich bin es. Und der Petrus, der wollte gleich raus, der wollte Jesus entgegenkommen. Und ich dachte so bei mir, ach Petrus, ich verstehe dich. Du siehst auf einmal doch die Gefahren, die Bedenken, das Umfeld. Und geht uns das heute nicht auch so? Geht euch das nicht auch so? Wie aktuell ist da die Bibel? Ich habe hier geschrieben, ach Petrus, ich verstehe dich, passiert mir heute auch. Hast nicht viel Glauben, warum hast du gezweifelt, Wilma? Könnte Jesus mich auch fragen. Und das Schöne an dieser Erzählung ist, als Jesus ins Boot stieg, legte sich der Wind. Und das wünsche ich mir auch für heute, für mein Leben, dass Jesus in mein Lebensboot steigt und es legt sich der Wind. All die Gefahren, die ich sehe, und auch meine Glaubenszweifel. Aber was kann uns helfen, dabei zu vertrauen, zu glauben, dass das so ist? Wie können wir Kraft und Orientierung, einer der Merkmale für eine vitale Gemeinde, aus der Revitalisierung, wie können wir diese Kraft und Orientierung aus dem Glauben bekommen? Gerade in schweren Zeiten, in Wüstenzeiten, bei Sturm, auf dem Baum wie der Zachäus oder im Versteck. Und ich habe euch einen Flipchart mitgebracht, eine Auflistung. Ich war vor einigen Wochen in Cuxhaven im Dünenhof und dort haben wir über Hagar nachgedacht, über die Jahreslosung 2023. Und da ist mir das nochmal so bewusst geworden, wie wichtig es ist zu wissen, in meinen Wüstenzeiten ist Gott da. Der ist manchmal schon eher da in dieser Wüste, als ich da bin. Sie hat uns so ein Bild, die Referentin, gezeigt, dass wir auf Erden so Wüstenzeiten haben, dass es manchmal Sturm gibt in unserem Leben, so wie eben auch beschrieben in Matthäus 14, dass es Baumzeiten gibt, wo wir hochgehen, wo wir gucken wollen, wo ist denn jetzt Gott, wo ist Jesus? Oder dass wir uns verstecken wollen. Und dann haben wir anhand Psalm 22, also der Leidenspsalm von Jesus, auch darüber nachgedacht. Und wir haben festgestellt, es gibt Wendepunkte im Leben dieser Menschen, die in Wüstenzeiten waren. Nicht nur bei Menschen in der Bibel, sondern ich denke auch bei uns. Dass es so Wendepunkte gibt, so Worte, Keywords, die uns helfen zu wissen, ah, Gott ist da. Es gibt so Begrifflichkeiten wie denn oder aber oder doch. Im Psalm 22 ist das erst ab 24. Da steht, doch, ich lobe dich. Vorher erzählt der Psalmist, der David, wie schlecht es ihm geht, was nicht so gut ist, wo er sich schon daran erinnert, was mal gut war. Und dann sagt er, aber trotzdem lobe ich dich. Also trotz der Wüstenzeiten lobe ich dich. Und ein dennoch, Psalm 72, dennoch bleibe ich an dir. Und Gott schreibt Geschichte mit uns. Der sagt, ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir und wir machen was anderes draus aus deiner Wüstenzeit. Und wir können bekennen, du bist ein Gott, der mich sieht. In meinen Wüstenzeiten, in meinen Freudenzeiten. Aber du bist ein Gott, der mich sieht. Und was das Schönste ist, wir sind nicht allein. Nicht allein sein in Wüstenzeiten, wo man sich versteckt. Gott ist da. Und das gibt viel Zuversicht. Für mich war dieses Schaubild sehr hilfreich, vielleicht für den einen oder anderen auch, dass wir wissen, ah ja, Zuversicht gibt es bei uns. Wir können Kraft und Orientierung bekommen, wenn wir uns daran halten, manchmal auch festhalten. Da gibt es eben ein Dennoch und ein Aber. Gott schreibt seine Geschichte mit uns, mit unserer Krisenzeit. Sie sagt dann auch mit gebrochenen Persönlichkeiten hat Gott ganz tolle Geschichten geschrieben. Lest mal in der Bibel nach, welche Menschen schwere Zeiten hatten und was Gott mit ihnen gemacht hat. Was gab ihnen Kraft? Und das hat dann auch etwas mit unseren Themen zu tun. Wie beschäftigen wir uns mit der Bibel? Was machen wir damit? Beschäftigen wir uns damit, dass es solche Geschichten gibt? Hilfreiche Geschichten für heute auch. Wir können eben an bestimmten Worten sehen, dass es einen Wendepunkt geben kann in der Geschichte, in der Krise, dass wir den Blick heben können. Wisst ihr, ich kann das nachvollziehen, wie schön das ist, wenn man den Blick heben kann, wenn da nicht noch immer noch was dazukommt und ich sagen kann, ah, ich sehe jetzt wieder, ich kann den Blick heben. Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Und das ist oft dieser Wendepunkt. Und den können wir angucken und uns damit beschäftigen, gerade am Ewigkeitssonntag. Ich finde, das ist so ein passender Moment, wo wir Trauer haben, wo wir vielleicht unsere Wüstenzeiten gerade hatten und wo wir loslassen mussten. Und dieser Wunsch, Gott, ich möchte, dass du mit mir gehst und dass ich meinen Blick wieder heben kann. Und dass es ein Trotzdem gibt und dennoch bleibe ich an dir. Hab Vertrauen, sagt Jesus, ich bin es. Und in einem anderen Vers, das war auch schon mal eine Jahreslosung, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Dass wir Leute haben, die für uns beten. Es gibt ja einen Gebetskreis. Die können für uns beten, wenn wir selber manchmal kein Gebet mehr haben. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und diese Zusage, diese Kraft und den Halt hätte ich gerne. Ich habe mich beschäftigt mit Psalm 33 für diese Predigt. Das wird mein Schwerpunkt sein. Und ich lese ihn auszugsweise nach der Hoffnung für alle. Und eure Herausforderung wird jetzt sein, mir zuzuhören. Also ich habe im Vorfeld gehört, eigentlich wird das immer an die Leinwand geworfen. Und es sind nur 10 Verse. Ich denke, das könnt ihr nachvollziehen. Und heute Nachmittag könnt ihr ja nochmal das nachlesen. Weil ich lese nur auszugsweise. Die ersten 5 Verse und die letzten 5 Verse. Das in der Mitte könnt ihr gerne heute Nachmittag nachlesen. Überschrieben ist es nach der Hoffnung für alle, der Herr regiert. In dem Buch von Roland Werner heißt die Überschrift Gottes Allmacht und Hilfe. Also es geht um Gottes Allmacht und Hilfe. Und wir lesen die ersten 5 Verse. Jubelt über den Herrn, alle, die ihr zu ihm gehört. Lobt ihn, ihr Aufrichtigen, denn das ist eure schönste Aufgabe. Das ist eine Steigerung, oder? Das ist eure schönste Aufgabe. Preist den Herrn auf der Laute und spielt für ihn auf der zehnseitigen Harfe oder auf dem Klavier. Singt ihm ein neues Lied und jubelt ihm zu. Schlagt in die Saiten, so gut ihr könnt. Denn was der Herr sagt, das meint er auch so. Vers 4. Denn was der Herr sagt, das meint er auch so. Und auf das, was er tut, kann man sich verlassen. Wisst ihr auch heute noch. Und das, was er tut, darauf kann man sich verlassen. Er liebt Recht und Gerechtigkeit. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Güte. Das waren die ersten 5 Verse. Und dann kommen die Verse 6 bis 17. Da geht es dem unbekannten Psalmisten um das Schöpfung- und Geschichtshandeln von Gott. Da kann man nachlesen, wie er die Schöpfung beschreibt, wie Gott in der Geschichte wirken kann. Und ab Vers 18, und ich muss zugeben, die Verse 18 bis 22 sind meine Lieblingsverse aus diesem Psalm, das werdet ihr auch ein wenig merken. Der Herr aber beschützt alle, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und die auf seine Gnade vertrauen. Er bewahrt sie vor dem sicheren Tod und in der Hungersnot erhält er sie am Leben. Wir setzen unsere Hoffnung auf den Herrn, denn er steht uns ja bei. Ja, er ist unser Schild, er ist der Schild, der uns schützt. Er erfüllt unsere Herzen mit Freude. Wir vertrauen ihm, den heiligen Gott. Und Vers 22, eine große Bitte. Herr, lass uns deine Liebe erfahren. Wir hoffen auf dich. Diese große Bitte, Herr, lass uns deine Liebe erfahren, damit in Berührung kommen. Wir hoffen doch auf dich. Das machen wir auch in Wüstenzeiten, oder? Dass wir darauf hoffen, Gottes Liebe, bitte berühre dich uns damit. Und dass wir in die Zuversicht kommen, dass wir auf die andere Seite kommen, wo Gott mit uns geht und mit uns Geschichte schreibt. Mir war spontan der Vers 4 wichtig, denn der Herr sagt, was der Herr sagt, das meint er auch so. Und auf das, was er tut, kann man sich verlassen. Ich habe natürlich im Vorfeld mir Erklärungen durchgelesen zum Psalm 33 und mir gefallen sehr gut und die möchte ich gerne mit euch teilen. Erklärung aus der Elberfelder Bibel. Das ist die Lieblingsbibel meines Mannes. Er liebt diese Übersetzung sehr und sie geben ganz gute Erklärungen, die ich nachvollziehen kann, auch heute noch. Die Elberfelder Bibel sagt, der Glaubende erkennt hier im Psalm 33 darin Gottes Handeln für ihn persönlich. Und er, der Mensch, gestaltet von Gottes Gegenwart her sein Leben, nämlich mit Hoffnung, mit Freude und Liebe. Von Gottes Gegenwart her sein Leben gestalten, also von dieser Seite aus sein Leben zu gestalten. Und Gottes Reden ist wahrhaftig und zuverlässig. Er sprach und es geschah. Vers 9. Kommt auch der Lobpreis nicht zu kurz. Darin könnt ihr das lesen, dass eben das der Lobpreis ist, der darin begründet ist. Er sagte etwas und es geschah. Und seine Zuwendung in der Schöpfung. Heute Morgen aus dem Hotelfenster, wer hat den orangefarbenen Himmel gesehen? Das war so wunderschön, rauszugucken. Aber es war ein bisschen kalt. Aber diesen wunderschönen Himmel und später auch die Wolken zu sehen. Und für mich ist es immer wieder, dass Gott sagt, guck mal, Wilma, ich gebe die Welt nicht auf. Ich möchte dir Zuversicht schenken. Glücklich ist, wird in Psalm 33 gesagt. Glücklich ist, und das erinnert an die Seligpreisung, glücklich die Nation, deren Gott der Herr ist. Das Volk, das er sich erwählt hat, zu seinem Erbteil. Gott ist und bleibt der Handelnde. Wenn ihr das heute mitnimmt, diesen Satz, Gott ist und bleibt der Handelnde, sagt die Elberfelder auch nochmal. Der Glaubende kann sich gelassen mit seinem ganzen Sein ihm anvertrauen. Und ich weiß nicht, wie gelassen ihr seid in eurem Leben. Für mich ist das hier eine Herausforderung, dieser Satz. Der Glaubende kann sich gelassen mit seinem ganzen Sein ihm anvertrauen. Weil wir Hoffnung haben, weil wir Freude haben, weil wir berührt werden von Gott und seine Liebe erfahren dürfen. Und das machen wir gerade und besonders. Deshalb sind die Wüstenzeiten für mich sehr wertvoll in diesen Zeiten, dass wir auf Freude hoffen, endlich mal wieder Freude haben und nicht nur traurig sein, dass Hoffnung ist. Also es wird anders, ich kann meinen Blick heben. Das wäre schön. Und so sehr wichtig ist Liebe, Zuwendung in diesem Bereich. Und wisst ihr, Gott hat gesagt, er will uns es geben. Und das sage ich nicht so, nicht nur so, sondern ich habe es selbst erlebt. Also Zuversicht haben. Ich weiß nicht, wer die Zuversichtsstudie des Rheingold-Institutes aus Köln kennt. Davon habe ich letzte Woche gehört, dass es eine Studie zur Zuversicht gibt. Und die fällt man ziemlich schlecht aus. Man hat 18- bis 65-Jährige gefragt und es wird beschrieben, dass man festgefahren ist zwischen Klimawandel und Krieg und ein Großteil der Bevölkerung guckt mit Blick auf Politik und Gesellschaft ziemlich entmutigt in die Zukunft und reagiert auf die gespürte Aussichtslosigkeit mit einer Flucht ins private Glück. Also wir sehen die Aussichtslosigkeit, sind Menschen entmutigt, nicht zuversichtlich. Und was machen sie? In der Studie steht, sie schaffen sich selber Wohlfühloasen. Und da dachte ich, ja, das machen wir manchmal. Also da konnte ich mich auch ertappen, ja, ich habe auch meine Wohlfühloasen. Diese Erkenntnisse sind eben tiefenpsychologisch in der Studie erfasst und beschrieben. Menschen 18- bis 65-Jährige fühlen sich von Krisen überfordert. Nur 39% sagen von sich, dass sie sich noch ausführlich über das Weltgeschehen informieren. Also 39% dieser Befragten sagen, ich lese gar keine Nachrichten mehr, ich gucke mir das nicht mehr an, ich will das nicht mehr sehen. 31% ist die Konzentration auf das eigene Leben wichtig. Und bei dieser Zuversichtsstudie kam heraus, dass 5 Themen dringlich für diese Menschen sind. Ich erzähle euch mal, welche 5 das sind. Inflation. Inflation hat ja was mit Preissteigerung zu tun. 51% der Menschen haben da Sorge und gucken da drauf. Und was macht das mit mir? Entmutigt mich das oder macht mich das zuversichtlich? 46% denken über Altersarmut nach. Vielleicht kennt ihr Menschen, die diese Sorge haben. 43% der Leute, auch der 18-Jährigen und 65-Jährigen, haben Sorge um den Klimawandel. Sind 43% und 41% machen sich Sorgen über den bezahlbaren Wohnraum und 41% über die Energiekrise. Und 59% fühlen sich von der Krise in der Gegenwart überfordert. Und dann reden wir von Zuversicht. Wir könnten doch unsere eigene Zuversichtsstudie machen. Der Stefan Grünewald, der Studienleiter vom Rheingold-Institut, sagte, den Deutschen gelingt die Maximierung ihrer Zuversicht durch die Minimierung ihres Gesichtskreises. Ist das nicht ein toller Satz? Ich lese ihn nochmal vor. Den Deutschen gelingt die Maximierung ihrer Zuversicht durch die Minimierung ihres Gesichtskreises. Auf der Strecke bleiben durch diesen Umgang mit den Krisen gesellschaftliche Verantwortungsübernahme wie auch eine konstruktive Gesprächskultur. Man zieht sich zurück, ist nur in seinem Kreis und redet nicht mehr miteinander, übernimmt nicht mehr Verantwortung, ist kein Mut mehr da. Wir schaffen eben unsere Wohlfühloasen. Und wir als Christen hier, auch in Kiel, wer hat noch dazu was zu sagen, zu der Zuversicht? Ihr habt euren Kinderspielplatz, ihr seid zuversichtlich, ihr bietet den Menschen etwas an. Wir als Christen haben doch etwas zur Zuversicht zu sagen. Lest Psalm 33. Zum Schluss eine Kerze habe ich euch mitgebracht. Ihr habt schon so schöne Kerzen. Aber ich habe eine mitgebracht, das ist nämlich meine persönlich schönste Kerze. Diese Kerze habe ich von einem gläubigen Katholiken bekommen. Der hat mir die geschenkt in Zeiten, wo ich Sorge hatte, wo ich dachte, das ist meine Wüstenzeit. Und er kam und schenkte mir diese Kerze und da steht drauf, hab Vertrauen, ich bin es. Und da steht Matthäus 14, Vers 27. Und da steht drauf Hoffnungsworte. Wie gut, dass ich diesen Bruder hatte. Für mich ist es ein Bruder, ein Arbeitskollege, der mir diese Hoffnungsworte zugesprochen hat, diese Zuversicht gegeben hat. Hab Vertrauen, ich bin es. Und dann hatte ich eine Operation vor mir und dann habe ich diese Kerze bewusst angezündet. Hab Vertrauen, ich bin es. Und habe mich bewusst auf diese andere Seite gestellt. Ich wusste, Gott geht mit mir. Und Gott ist ein Gott, der mich sieht, wie Hagar, die in der Wüste war. Und Gott sieht mich auch und sieht dich auch. Und ich bin nicht allein. Das ist ein bewusstes in die Gegenwart Gottes stellen. Und ich kann euch sagen, ich bin anders in diese Operation reingegangen und es hat mir sehr geholfen. Man fragte mich, brauchen Sie eine Beruhigungstablette? Nee, brauche ich nicht. Und ich finde, dieses Licht, diese Kerze, ist ein Lichtstrahl, gerade jetzt in dieser dunklen Zeit. Wir haben eben vom November gehört, wo es dunkel ist. Und manchmal ist so ein kleines Licht schon sehr viel wert, wenn man im Dunkeln steht. Und mein Gebet ist dann, Herr, ich stehe im Dunkeln. Gott, gib mir bitte Licht oder deine Zusage. Für mich eine innere Gewissheit. Du hilfst und lässt mich nicht alleine. Ich bin doch da, Wilma. Wo bleibt deine Zuversicht? Und dann fiel mir das Lied ein, Christus, unsere Zuversicht. Kennt ihr das? Und ich dachte, ach, das sollte ich mal wieder üben, mal wieder hervorholen und das singen. Ich will also mit Gottes Hilfe und Macht rechnen. Das biete ich euch heute auch an. Ihr könnt damit rechnen. Und ihr könnt Kraft und Orientierung erhalten. Und Gott ist und bleibt der Handelnde, auch heute. Und da finde ich die Bibel so herrlich aktuell. Deshalb, das ist kein alter Schinken, sondern sehr lebensnah. Und diese Kerze zünde ich ihm an, wenn ich mich bewusst zu der Zusage Gottes stelle. Ich habe ein Dennoch für dich, denn ich bin da bei dir. Und auch heute noch habe ich Vertrauen. Ich bin es, Wilma. Ich erinnere mich auch gerne dann an den Psalm 33 und lese mir dann vor. Denn was der Herr sagt, das meint er auch so. Vielleicht könnt ihr das ja auch machen. Und auf das, was er tut, kann ich mich verlassen. Der Herr aber beschützt alle, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und die auf seine Gnade vertrauen. Und ich setze meine Hoffnung auf den Herrn und er steht mir bei. Ja, er ist mein Schild. Er schützt mich. Genau, bei der Zuversichtsstudie, wisst ihr, was der Schutz, der Schild für die Leute war? Dass sie die Krisen ignoriert haben. Die haben einfach weggeguckt, einfach in Anführungsstrichen. Also das war ihr Schutz, das haben die bei dieser Studie feststellen können, dass die, indem sie die Krise ignoriert haben, das als Schutz genommen haben. Und ich dachte, guck mal, ich habe einen ganz anderen Schutz. Er ist mein Schild, er schützt mich. Er erfüllt mein Herz mit Freude. Ich vertraue ihm, dem heiligen Gott. Herr, lass mich deine Liebe erfahren, dass ich Berührung damit bekomme. Ich hoffe doch auf dich. Und ich will darauf harren, ein altes, schönes Wort. Ich will darauf harren und festhalten. Vielleicht kennt einer von euch den Sänger Danny Platt. Genau, der hat ein Lied gesungen. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. Beugst dich herab in meine Not und trocknest meine Tränen ab. Und dann singt er, in mir wächst dein Lob. Oh, wie wunderbar bist du. Wir hören mal kurz rein in das Lied. Es ist noch auf CD. Mal gucken, ob wir es finden. Solange kann ich euch noch erzählen, dass die Kerze auf einer Serviette steht und da steht drauf: Schön, dass du da bist. Und ich glaube, das ist bei Gott auch so. Schön, dass du da bist. Genau. Dieses Lied berührt mich immer wieder, weil ich das weitergeben kann und viele von euch, wenn ich jetzt das Mikro durchreichen würde, könnten davon auch erzählen. Und gerade am Ewigkeitssonntag, wie viele Wunden wir haben und wer die versorgt hat. Und dass wir dann auch vielleicht der ein oder andere bekennen kann: Trotzdem bist du wunderbar, dennoch bleibe ich bei dir. Und diese Einladung gilt auch für euch heute hier in Kiel, darüber wieder nachzudenken und Gott dafür dankbar zu sein und es zu bekennen. Gott, bei dir will ich bleiben, durch deinen Sohn Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist finde ich Zuversicht. Wir haben eine andere Zuversichtsstudie. Du gehst nicht weg, sondern du bleibst mächtiger Gott und Schöpfer. Wir werden gleich ein Lied zusammen singen. Und wer gerne, es gibt Menschen, die brauchen auch körperlich eine Entscheidung, sich dazu nochmal neu zu stellen und zu sagen: Ja, das will ich bekennen. Ich will keine großen Worte machen, aber ich will das bekennen mit einer Symbolik, mit einem Tun. Und für den habe ich hier Kerzen hingestellt. Und ihr könnt gleich beim nächsten Lied, wer das möchte, eine kleine Kerze nehmen, ein Teelicht und das an der großen Zuversichtskerze entzünden und dann das dazustellen. Das ist für euch euer Bekenntnis. Und es ist egal, was euer Nachbar denkt. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Dazu eine herzliche Einladung. Am Ende und auch im Himmel gilt: Jubelt über den Herrn alle, die ihr zu ihm gehört. Lobt ihn, ihr Aufrichtigen, denn das ist eure schönste Aufgabe. Und mit dieser schönsten Aufgabe können wir hier schon beginnen. Und im Himmel machen wir weiter, ganz bestimmt. Wir singen gleich das Lied: Weil du immer zu mir hältst und die Schützen vor mich stellst, vertraue ich dir. Das ist doch könnte eine Antwort auf die Predigt sein. Weil du mich so reich beschenkst, meine engen Grenzen sprengst, vertraue ich dir. Du bist mein Herr, hast mir ein Ziel gegeben. Du bist mein Herr und gehst mit mir. Du bist mein Herr, zeigst mir den Weg zum Leben. Du bist mein Herr, ich danke dir. Und weil ich spüre, du tust mir gut, du gibst Kraft und neuen Mut, vertraue ich dir. Und weil ich weiß, es steht ganz fest, dass du mich nie fallen lässt, vertraue ich dir, weil du dann bei mir bist, wenn mein Weg zu Ende ist, vertraue ich dir. Gott will mit uns Geschichte schreiben, seine Geschichte. Es ist nur die Frage, ob wir das wollen. Ich lade euch ein, jetzt darüber nachzudenken und mit dem Lied zu antworten Und ich hoffe, ihr könnt etwas mitnehmen, etwas Orientierung und eine Kraftquelle aus dem Psalm 33. Wer mag gleich mit einstimmen? Und wer mag schon ein Amen dazu finden? Amen. Wir singen jetzt das Lied und wer möchte, kann gerne nach vorne kommen.